Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht hat unser heutiger Gast welche für uns Antworten.
Ja, auf jeden Fall hat sie welche zum Thema matriarchale Spiritualität und Therapie in Ausgabe 77 von Viele Wege führen nach
Und dieser Gast heißt Gertrud Niehaus. Und mich dünkt, der Name kommt mir bekannt vor, Roland.
Dich dünkt richtig, junger Mann, junger Herr. Gertrud Niehaus war nämlich schon mal bei uns zu Gast. Und zwar in der Episode 42 vor vielen Äonen. Und zwar haben wir mit ihr da ein wirklich großartiges Gespräch zum Thema Dunkelretreat geführt. Für alle, die das noch nicht gehört haben, Dunkelretreat ganz kurz, da geht es darum, dass man für mehrere Tage oder sogar Wochen sich wirklich in der kompletten Dunkelheit aufhält. Ja, was das mit einem macht, was da passiert, warum man das tut, wo das herkommt etc., das könnt ihr erfahren, wenn euch das interessiert, indem ihr einfach nach Folge 42 guckt bei uns im Internet, auf unseren Webseiten, bei YouTube oder sonst wo und könnt da mal hören, was Gertrud dazu zu sagen hat. Ein super spannender Podcast und auch ein super spannendes Thema, wie ich fand.
Ja, das fand genau. Ich auch. Ja, und jetzt ist sie wieder bei uns zu Gast und wie du ja schon gesagt hast, zu einem komplett anderen Thema, was aber auch alles miteinander zu tun hat. Ja.
Genau, das erklärt sie uns ja auch nachher, denn das Dunkelretreat ist auch ein ganz großer Teil der matriarchischen Therapie. Und was das genau ist, auch das brauche ich jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, nicht erklären, denn dafür haben wir jetzt diesen ganzen Podcast. Es geht eben, ja, wie man sich schon denken kann, so ein bisschen auch um die, ja, ich will immer nicht gar nicht sagen, Kontrast zur patriarchalen Spiritualität, denn das ist auch nicht so ganz richtig, aber darüber reden wir auch in dem Gespräch. Aber ja. Es geht eben um matriarchische Spiritualität oder matriarchale Spiritualität, was es ist und ja, all diese ganzen Dinge. Das kann alles uns die Gertrud gleich richtig super erklären. Vielleicht als ganz kurzer Hinweis, diese Folge ist ein bisschen anders als andere Folgen von uns, denn die Andrea Lötscher, meine Frau und ich, wir sind zu der Gertrud in ihr idyllisches Haus am Rand der Lüneburger Heide gefahren und haben sie dort besucht. Und zwar, weil meine Frau die Gelegenheit genutzt hat, auch noch einen kleinen Kurzfilm über Gertruds Arbeit zu machen. Und das Interview, was wir jetzt gleich hören in seiner Gänze, ist ein Teil von diesem Film. Und das ist auch ein bisschen anders geführt. Also ich habe mich da sehr zurückgehalten. Ich habe hier und da mal Fragen gestellt, habe Gertrud auch wirklich ganz viel reden lassen und bin nicht, wie sonst üblich, unseren Gästen ins Wort gefallen. Gary war eben nicht dabei, deshalb hört er ihn nicht. Er hört ab und zu mal aus dem Hintergrund meine Frau, weil die war mit der Kamera beschäftigt und hat sich darauf konzentriert. Aber wir haben natürlich zusammen die Fragen überlegt und später in dem Film, in dem Kurzfilm, sprechen auch Andrea und Gertrud noch über die Arbeit. Den Kurzfilm, der übrigens heißt Aus der Stille kommt ein neuer Anfang, den könnt ihr bei YouTube finden. Wir verlinken natürlich dazu oder direkt auf der Website von meiner Frau www.mondrosen.com. Also Mond und dann Rosen.com. Und da gibt's den Film zu sehen, ist 24 Minuten lang. Da sieht man auch ein bisschen so ihre Ritualarbeit und ist wirklich toll. Und ja, also das nur zur Information. Das ganze Interview hat ein bisschen andere Energie als vielleicht sonst. Aber es ist ganz, ganz fantastisch. Also Gertrud kann unheimlich gut erzählen, gut erklären. Und ja, das hört ihr ja gleich.
Okay.
Ja, ja, vielleicht noch kurz, ganz kurzer Hinweis, also jetzt schon mal, wenn ihr mehr über Gertruds Arbeit wissen wollt, dann könnt ihr bei www.naturtherapie-rituale.de mal gucken, auch da verlinken wir natürlich zu, da erfahrt ihr alles über die Person Gertrud, über ihre Arbeit und da gibt's auch Links zu anderen Interviews und so weiter mit ihr, also es ist wirklich spannend, ihr ganzes Leben, also Gertrud ist auch schon ein älteres Semester, also schon seit, glaube ich, 1948 auf diesem Planeten und hat schon unglaublich viel erlebt, super spannende Geschichten, ein bisschen was teilt sie auch mit uns jetzt hier in dem kommenden Interview, aber vieles Da haben wir auch gar keine Zeit für gehabt. Also ich glaube, sie hat auch ein Buch geschrieben über eine ganz tiefgreifende spirituelle Erfahrung, die sie hatte. Auch dazu verlinken wir. Das könnt ihr euch auch durchlesen. Das ist super interessant, weil es wirklich aus erster Hand sozusagen eine, ich sag mal, Initiationserfahrung, die über so eine Woche lang geht, die mehr oder weniger spontan über sie eingebrochen ist, erzählt. Sehr intens, aber auch sehr beeindruckend, sehr interessant und ja, also von dem her, da gibt's ganz viel zu erzählen. Nicht umsonst machen wir heute den zweiten Podcast mit ihr und wir machen bestimmt irgendwann auch noch mal mehr. Aber heute erstmal jetzt, würde ich sagen, Mats ab für Mats ab für Gertrud Niehaus, matriarchale Therapie und matriarchale Spiritualität. Ja, herzlich willkommen Gertrud Niehaus zum zweiten Mal bei Viele Wege führen nach Om. Wir hatten dich ja in der Folge 42 schon mal zu Gast, in der Episode Aus der Dunkelheit ans Licht. Da warst du bei uns zu Hause zu Gast und jetzt sind wir bei dir zu Hause zu Gast.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist ganz, ganz toll hier. Ich freue mich, wenn wir es nachher nochmal genauer angucken können. Aber jetzt wollen wir erstmal uns unterhalten. Vielleicht als allererstes stelle ich doch einfach noch mal ganz kurz vor. Also die Zuhörer, die hier schon lange dabei sind, haben die Folge vielleicht gehört. Aber ich habe mal geguckt, die ist 6 Jahre her. Das kann gut sein, dass jetzt auch Leute dabei sind, die die Folge 42 noch nicht gehört haben. Kann ich nur empfehlen, jeder und jedem das noch zu tun. Aber für jetzt, den heutigen Tag, sag doch mal vielleicht 2, 3 Worte, wer du bist, was du machst.
Was ich aktuell mache, ist es seit intensiv 20 Jahren Retreat-Begleitung, Dunkel-Retreat-Begleitung. Das heißt, ich habe mittlerweile seit 5 Jahren auch eine kleine Retreat-Blockhütte hier im Garten, gleich um die Ecke. Da sind jetzt auch 2 Menschen im Retreat. Auf der einen Seite 2 Räume sind das. Auf der einen Seite ist eine Dame, auf der anderen Seite ein Herr. Jeder ist da für sich, jeder hat auch ein kleines Badezimmer. Und ja, was passiert da? Das ist das große Geheimnis, Dunkelheit. In der Dunkelheit begegnet man sich selber. Die Menschen, die kommen, die sind meist sehnsüchtig danach. Also, wer bin ich überhaupt? Also, bin ich meine Gedanken? Bin ich das, was mir beigebracht worden ist, was ich sein soll? Oder gibt es noch etwas anderes in mir? Die Sehnsucht ist eigentlich nach Stille, nach Frieden, Aufsuchen der Talente. Was habe ich für Talente? Oder auch für die Übergänge im Leben, dass Frauen oder Männer dabei sind, etwas zu verabschieden. Sie fühlen, etwas verabschieden zu müssen. Sie brauchen eine Auszeit und dann bin ich dann da und gehe zu ihnen in die Dunkelheit. Höre ihnen zu, was sie erfahren, was sie erleben in der Dunkelheit. Anfänglich ist das so etwas wie Schlafen, Träumen, zur Ruhe kommen. Die meisten sind ja überlagert von ganz viel Informationen und von sehr viel Druck. Menschen heutzutage stehen extrem unter Druck. Also sich beweisen zu müssen, ist auch was sehr, ja, zurechtzukommen, Selbstständigkeit und so weiter. Das hoch aufrecht zu erhalten, so eine Selbstständigkeit, Selbstoptimierung ist oft auch ein ganz großer Druck, den die Menschen sich machen, im spirituellen Bereichen dann eben auch. Und nach einiger Zeit ist es aber so, dass so die Geschichten dann hochblubbern, ihre eigenen Geschichten klarer werden, Begegnungen sind zum Teil mit Freunden und Verwandten, Ahnen, mit denen sie in Kontakt kommen, sodass vieles sich von alleine wieder sortiert und auch eine Ruhe eintritt. Also nach einigen Nächten, nach einigen Tagen ist wirklich eine größere Stille da, auch die Aktivität im Kopf nimmt ab und da ist das Bedürfnis, ach, wie schön ist es, in dieser Stille zu sein. Ich bin, das ist eine Weitung, ein Gefühl von Verbundenheit, von, ja, sich gehalten fühlen. Und es ist nicht mehr so wichtig jetzt, dass gesprochen wird. Ich sitze dann oft auch da in der Stille. Ich höre zu. Die Träume sind wichtige Botschaften in der Dunkelheit. Das ist ja die Sprache der Seele, dass da vieles an die Oberfläche kommt, was sonst während des alltäglichen Lebens einfach gar nicht geträumt wird, weil die Nacht gebraucht wird, um sich zu erholen und am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen zu können. Das ist das, was ich mache, und das mache ich mit Begeisterung. Das ist sowas wie meine große Liebe, meine Erfüllung. Und da gebe ich mein ganzes Herz hinein. Und die Feedbacks, die ich bekomme, sind auch so. Ich habe etwas, letztens habe ich wieder eine Mail von einem jungen Mann bekommen, ein ungewöhnlicher Mensch, ein Tänzer. Und der hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich das verloren hatte. Ich habe jetzt wieder etwas wiedergefunden, wovon ich gar nicht dachte, dass ich das jemals verloren hatte. Ich bin einfach mehr ich selber, dieses Gefühl wieder, ja, mehr bei sich angekommen zu sein. Und das ist eine große Freude für mich. Allerdings ist es mir auch ein großes Anliegen, die Frauen zu unterstützen. Das ist ja etwas, was ich schon seit ungefähr seit meiner Geburt mache. Und das hat mit meiner Geschichte zu tun, mit meinen vielen Schwestern, mit dem Leben auf dem Lande und mit meiner Spiritualität der Natur auch und der tiefen Naturerlebnisse, die ich schon als Kind hatte. Und die Jahreszeiten, die jetzt als älterer Mensch, ich bin jetzt 75, anfangen so richtig in mir wieder aufzusteigen und lebendig zu werden, wie das Wasser so frisch ist, wie es gluckert, wie im Frühling die Sumpfdotterblumen erblühen, wie sie riechen, wie ich hinter dem Pflug meines Vaters gelaufen bin, barfuß, und er hat noch gepflügt und ich rieche diese Erde, wie er pflügt, mit einem Pferd, nicht mit einem Traktor. Und es ist dieses Verbundensein, dieses Einssein, was ich als Kind gespürt habe, durch die Natur, in der Natur sein, die Qualität von sein. Und wir haben nicht gesprochen. Ich habe diesen Wind gespürt, ich spüre diese Erde an meinen Füßen, den Duft der Erde, das Dampfen des Pferdes. Und ja, wie in einer Meditation, Schritt für Schritt, der hat mir gezeigt, in welchen Abständen ich dann die Kartoffeln in die Erde reindrücke. Und das sind Bilder, die wieder aufsteigen in mir. Und das ist eigentlich das, was ich spüre, was die Heilkraft der Natur ist, wobei ich auch Menschen helfe und besonders Frauen begleite in die Natur, um wieder ihre eigene innere Natur, die Natürlichkeit des Weiblichen zu entdecken.
Ja, das ist genau das Stichwort, glaube ich, weil wir haben uns ja überlegt, dass wir nochmal mit dir sprechen wollen, weil du ja auch die matriarchale Therapie anbietest in deiner Arbeit. Und so das ganze Thema Matriarchat mich persönlich jetzt doch sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren. Und also auch im Gegensatz oder nicht Gegensatz zum Patriarchat, das kommen wir vielleicht nachher auch noch zu der Frage. Da habe ich mich erstmal gefragt, was ist eigentlich die matriarchale Therapie? Also damals, als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren wir sehr fokussiert auf das reine Dunkelretreat. Mhm. Also wo die Leute dann eben, weiß ich nicht, ein bis mehrere Wochen einfach in der Stockdusterheit sitzen, was du gerade so schön beschrieben hast. Weil mein Freund Jörn macht das ja einmal im Jahr ungefähr bei dir und der ist genau. Ein großer Fan und ganz begeistert und so. Und deshalb haben wir damals uns getroffen, aber da war dieses Thema Matriarchat noch gar nicht so auf meinem Radar. Deswegen heute eher so die Frage, also ich denke für alle Leute, die sich fürs Dunkelretreat interessieren, auf der einen Seite werden wir das bestimmt hier auch noch ansprechen in der nächsten Stunde, aber wir haben eben die Folge 42 zu dem Thema gemacht, wo es sehr detailliert darum geht und wo es auch sehr detailliert um deine persönlichen spirituellen Erfahrungen geht, die ja auch super spannend und super interessant sind, aber da würde ich wirklich den Leuten sagen, hört euch auf jeden Fall die Folge 42 dazu an. Deswegen jetzt nochmal wirklich die Frage, was ist denn eigentlich matriarchale Therapie? Was verstehst du darunter und was passiert da?
Ja, ich kann das ganz einfach übersetzen als Muttertherapie. Eine Muttertherapie hat etwas mit Natur zu tun, mit dem Genährtwerden, dem Angenommenwerden, dem Sich-Erfahren, dem Angenommenwerden vor allen Dingen. Die Essenz des Mütterlichen ist, das Leben zu bewahren, zu nähren, zu schenken, das Kind darin zu unterstützen, dass es sich mit all seiner ganzen Natürlichkeit erfahren kann. Und das haben die Frauen meist nicht erfahren. Die Frauen haben meist gelernt von klein auf, setz dich hin, halt den Mund, du bist zu laut, was willst du denn jetzt schon wieder? Du bist eine echte Zicke, wenn du da und so weiter. Und ich helfe den Frauen dabei durch Rituale und auch durch Naturaufenthalte, sich wieder zu erfahren. Also einmal die Blockierungen zu spüren, den Druck zu fühlen, den sie in sich aufgebaut haben, dadurch Minderwertigkeitsgefühle oder hochgradige Spannungen im System. Und so nehme ich sie dann mit, zum Beispiel an die Elbe. Das ist ja nicht weit von hier entfernt. Da habe ich also über 20 Jahre diese Frauengruppen geleitet. Und ein Ritual ist zum Beispiel das Fühlen, Spüren, Achtsamkeit, sich einmal an Bäumen setzen, einfach mal dahin kommen, innerlich leer zu werden, mal zu spüren, was von dem Baum übergeht zu mir, oder einfach nur auf dem Boden liegen und atmen, innerlich mal zur Ruhe kommen, die Gedanken zur Ruhe kommen lassen, zu spüren, wie die Erde mich hält, wie sie mich trägt. Und da sind manchmal außergewöhnliche Erlebnisse mit einhergegangen, zum Beispiel, dass auch Tiere kamen, die das unterstützt haben. Plötzlich war dann also ein Hase da oder es kamen die Vögel aus der Luft hinzu. Und die Tiere sind ja sehr sensitiv und spüren diese Energiefelder und sind oft auch so empfunden worden von den Frauen, dass es Botschaften sind oder Zeichen oder eben auch Unterstützung in ihrer Heilung. Und vor allen Dingen eben auch sehr, das Matriarchale geht auch sehr über den Körper, ist also nicht eine rein mentale Angelegenheit, ja. Sondern da ging es auch zum Teil darum, dass wir uns dann ausgezogen haben und sie haben sich dann gegenseitig mit in der Elbe gebadet. Das war im Sommer, dann mit Sand eingerieben, dann sich gegenseitig bemalt und da ist eine Energie frei geworden. Also das war ganz, ne, das Wilde, das Ursprüngliche. Das Wilde heißt ja nicht, dass ich lange Fingernägel habe und verschmutze, sondern ursprünglich leidenschaftlich vibriere, dass die Lebensenergie, die durch uns sich ausdrücken möchte und in uns ist, dass sie sich befreit. Und es wurde getanzt, gelachen natürlich auch, haben sie geschrien, alles Mögliche. Aber dann irgendwann kam auch wieder eine große Stille, das Sammeln der Kräfte. Das wurde dann mit in den Alltag genommen. Viele Frauen hatten ja auch Kinder oder waren berufstätig oder zu ihren Partnerschaften. Und die Männer sind immer sehr glücklich gewesen darüber. Ich habe nie Kritiken gehört, wenn die jetzt also bei mir waren. Im Gegenteil, oft hatten sie dann wieder Freude an der Sexualität und haben ihren eigenen Körper entdeckt und das auch zelebriert, dass sie sich das einfach mal genommen haben, diesen Raum schön zu machen, den Mann einzuladen und die Anbindung an die Kräfte der Mutter Erde. Also zu spüren, dass von der Erde aus, in der Verbindung mit der Erde, diese Fruchtbarkeit ja auch erfahren wird. Wir haben ja die Zyklen dann, der Frühling, der nach einem ganz langen Winter, wo wir alle so in der Dunkelheit harren, wo wir uns nach innen ziehen, dann diese Lockrufe der Vögel kommen und die Erde gibt wieder etwas frei, die Blumen wie jetzt, die fangen wieder an hervorzukommen, wir fangen an zu sehen im Garten, der Sommer, der mit seiner ganzen Fülle aufblüht und die Ernte zu erfahren. Also das in diesem Kreis mitzugehen, ist auch ein Teil dieser Therapie, der matriarchalen Therapie. Aber es gehört auch die weibliche Spiritualität, die Religiosität, das Spirituelle zu entdecken. Unsere Vorfahren, wie waren die Religionen, Mysterienwissen zum Beispiel. Zum Beispiel das Thema des Mysteriums von Geburt, von Leben und Tod. Wo finden wir das wieder? In welchen Märchen? Zum Beispiel bei der Frau Holle. Was bedeutet eigentlich die Pechmarie? Was bedeutet die Goldmarie? Nicht Pechmarie ist jetzt also das böse Mädchen. So, oder die ist die Faule und die andere hat jetzt also das große Glück und ist immer schön fleißig und kriegt jetzt das Gold dafür. Die tieferen Bedeutungen dieser Mythen in den Märchen zu erfassen, das vermittle ich auch. Wir spielten das dann auch durch zum Teil. Und hier, Goldmarie ist ja die Essenz, das Gold. Sie ist in der Lage zu hören, wann etwas fertig ist, wann die Äpfel fertig sind, wann sie reif sind. Nicht ich gehe jetzt zu dem Baum und will einen Apfel haben und esse den. Oder das Brot ist fertig. Nicht, weil Papa gesagt hat, das Brot muss jetzt aus dem Backofen raus. Nein, Sie spürt, das Brot an sich ist fertig. Das ist Designsqualität, ja. Das ist das Verbundensein mit allem und damit auch in einem Dienst, in einer Liebe zu sein. Aus dieser Liebe oder Verbundenheit daraus zu spüren, was wird gebraucht. Und Pechmarie ist halt eine auf einer Bewusstseinsebene, die sagt, ach ja, ich will das auch haben. Das funktioniert ja nicht, das kennen wir ja alles im Leben. Also jetzt gehe ich auch dahin und jetzt will ich auch das haben, was sie bekommen hat. Sie bekommt aber nicht das. Auch wenn wir imitieren, wenn wir nachmachen, das geht hier auch um Authentizität, um Abstreifen bei den Frauen von irgendwelchen Vorstellungen, wie sie sein sollen und wie sie nicht sein sollen. Oder wenn sie sich der Masse anpassen, ja, dann gehören sie mit dazu, sondern ihre eigene zurück zur eigenen weiblichen Essenz wieder zurückzufinden. Und Weiblichkeit ist kraftvoll, kann wild sein, kann zärtlich sein, umarmend sein, kann aber auch heißen, einfach mal Nein zu sagen und sich auch abzugrenzen. Und ja, das sind so die Hauptbereiche. Und das Dunkelretreat gehört natürlich ist ein ganz weiblicher Akt. Hier gehe ich nicht als Therapeutin hoch beschmückt in einem großen Stuhl, in einem sterilen Raum sitzend. Hallo, ich bin jetzt die ganz Mächtige und du, was hast du jetzt zu erzählen mit deinem kleinen Träumchen da? Wollen wir mal schauen. So, das ist ja oft immer so ein Ungleichgewicht beim Klienten und Therapeuten. In der Dunkelheit ist es ja dunkel. Ich gehe da rein, setze mich in die Dunkelheit, die sehen mich gar nicht. Und ich bin einfach da. Sie hören mich, sie fühlen mich energetisch und höre ihnen zu. Und hier arbeitet es, geht viel um Hingabe. Hier geht es nicht darum, ich habe mir was vorgenommen, jetzt will ich dahin. Das ist Stufe 1, zweiter Tag und so weiter. Es funktioniert nicht. Das ist sehr deutlich spürbar. Ich hatte nämlich einen jungen Mann, der hatte sich nun vorgenommen, dass er irgendwo hinkommen wollte. Also in 20 Tagen um die Welt, in 20 Tagen zur Erleuchtung. Sein spiritueller Meister hat ihm aufgetragen, geh in die Dunkelheit, trink deinen eigenen Urin, sitze da 25 Stunden oder 24 Stunden sitzt er Tag und Nacht und dann und so weiter. Und der Durchbruch kommt, was der Durchbruch war. Er wollte auch keine Hilfe von mir annehmen. Ich habe ihm nur die Getränke er hat ja nicht getrunken, aber zwischendurch wollte er dann doch mal geguckt, ob er noch lebt. Es bedeutete, dass er seinen Retreat abbrechen musste, weil ihm der Schatten und seine Lebensgeschichte und die Geschichte seiner Ahnen eingeholt hatte. Die Dunkelheit lügt nicht. Sie bringt das hervor. Wir sind Menschen auf dieser Erde. Wir haben einen Körper, wir haben unsere Ahnen, wir haben eine Geschichte. Gerade das Thema mit den Ahnen ist etwas sehr Wichtiges. Und mit unserer Familie da in einen Frieden auch zu kommen. Und das muss ja erst bei ihm, er musste es abbrechen, er musste das erst aufarbeiten. Er war nicht bereit, er konnte gar nicht weitermachen. Es funktioniert einfach nicht.
Hätte er das mit deiner Hilfe, dann hätte er das auch zu Ende führen.
Ja, er wollte diese Hilfe nicht. Er wollte schon gar nicht eine Hilfe von einer Frau, weil das waren ja alles Meister, die ihn betreuten. Und dieser Meister sagte nun auch, es reicht, geh und komm wieder in mein nächstes Zentrum. Dort geht die Einweihung weiter. Und ja, dann ist er gut. Auf Wiedersehen. Alles Gute für dich. Ne? Das war ein Einzelfall.
Es geht um den Körper, es geht um, ich sag mal, auch Sinnlichkeit, es geht auch um Sexualität. Ist das auch jetzt, sind das auch die, ich sag mal, Grundpfeile des Matriarchats oder wie würdest du das Matriarchat beschreiben, wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen?
Ja, Matriarchat ist ja mittlerweile weit weg von uns entfernt, aber eigentlich auch nicht. Weil meine wissenschaftliche Arbeit habe ich zum Thema von der Macht zur Ohnmacht geschrieben. Also es hat die Macht auch in Deutschland gegeben. Bei den weisen Frauen in den Großfamilien. Und da ist diese weise Frau, die ältere Frau ist der Vorstand. Und das hat auch viel mit Agrarwirtschaft, mit Ackerkulturen. Die Ackerkulturen waren eher matriarchal. Erst mit Aufkommen der Industrialisierung hat sich das alles verändert. Da ist eine Frau mit ihrer Weisheit und Kraft im Vorstand. Und alle Menschen, die zu dieser Sippe gehören, ob das jetzt also die Söhne sind oder die Töchter sind, die gehören zu dieser Sippe. Sie vertrauen also dem Vorstand der Herrscherin sozusagen, also dieses Stammes, dieser Sippe, vertrauen sie, weil sie können sich gar nicht anders vorstellen, als dass diese Frau, diese Vorsteherin, die Herrscherin, die ja ihre Mutter oder Großmutter ist, in irgendeiner Weise ihnen was antun könnte, was schlecht sein würde. Ja, das ist eine Ebene von Vertrauen und Liebe. Im Patriarchat ist das etwas anders. Also da wird das durchgesetzt, diese Ordnung, und der Gehorsam wird erzwungen durch Polizei, durch alle möglichen anderen Hilfskräfte. Das ist also in einem Matriarchat nicht nötig. Das ist auch in so einer Sippe, in einer Großfamilie nicht nötig. Meine ältere Halbschwester war noch so, auch so eine weise Vorsteherin ihrer Sippe. Und das bedeutete, dass das, was sie sagte, das waren Worte, die waren für alle wichtig. Und ich erfahre das in meiner Familie auch so. Also, dass da Ehrung einer der Älteren da ist, Ehrerbietung, dass sie vertrauen, wenn Großmutter etwas sagt, dann können sie sich darauf verlassen, dass das etwas ist, was für sie tragend und stärkend ist.
Das, was würdest du denn sagen, sind so die Attribute vom Matriarchat oder von einer matriarchischen Gesellschaft oder in dem Fall jetzt der Familie? Was ist so das? Also wir haben gerade schon, du hast das, klar, Patriarchat ist ja, das gehört ja dazu dann irgendwie. Ne, also, oder wie unterscheiden sich die auch voneinander?
In matriarchalen Familien zum Beispiel, ich habe das Mittelalter erwähnt, und ich war selber während des Soziologiestudiums unterwegs, das so ein bisschen zu erforschen, war dann bei den Tuaregs, ja. Und die Tuaregs sind matriarchale Lebensformen, hatten sie noch vor 50 Jahren. Jetzt ist das Ganze komplett in eine andere Richtung gegangen. Und aber vor 50 Jahren, als ich da war, war das, ich habe es am eigenen Leib gespürt, wie sich das anfühlt. Also nach Tage und Wochen und monatelang wandern durch die Sahara sozusagen mit einem Jugendfreund. Und das war alles im Norden islamisch, also hochsexualisiert und wirklich sehr unangenehm. Also Übergriffe und so weiter habe ich da erlebt. Und dann zu den Tuaregs zu kommen, die Männer waren sowas von freundlich und liebevoll und wunderschönste Gestalten. Die haben erstmal die Koffer und alles genommen und eine wunderbare Ecke, die bereitet zum Ausruhen. Am nächsten Tag, ich hatte nicht das Gefühl, in irgendeiner Weise, da kommt jetzt einer und bedrängt sich oder so, mir oder sonst etwas, sondern eine Atmosphäre von Entspanntheit. Sehr starke Frauen, die saßen in der Wüste breitbeinig so, spuckten da Rauch, spuckten 3 Meter weit entfernt da ihren Tabak in die Gegend, aber auch sehr kraftvoll, freundlich, ne, beide so zur Seite. Dann haben sie gesagt, ja, ich könnte da kommen, und ich hatte dann auch einen Übersetzer, der Geologe, der dort arbeitete, war aus Algerien, aus dem Norden Algeriens, und hatte konnte Tuareg und hatte in der DDR studiert und konnte mir das dann wunderbar übersetzen. Und ich war dann gut am nächsten Tag eingeladen und zum Essen. Und das Essen war also das Zentrum, an diesem Platz saßen die Frauen dann um das Essen herum. Das sind Halbnomaden, also ein bisschen Lehmwände, aber oben ist alles offen. Und außen drumherum saßen die Männer verschleiert und die Frauen aßen und hatten Spaß. Und ich sollte noch mehr essen und ich sollte noch mehr essen. Da dachte man, die armen Männer, da ist es mir so richtig hochgekommen. Die sitzen da, weil das war ja im Patriarchat, ist das ja nicht so, nicht? Also Papa sitzt als Erster am Tisch und kriegt ja das größte Stück Fleisch und so. Und dann die Söhne und dann die Töchter, ja. Und aber was ich dann herausgefunden habe, war sehr interessant, auch zum Thema Sexualität. Also die Hausdame, eine wunderschöne junge Frau, war fertig mit dem Essen. Dann hat sie sich also in den Kreis gesetzt zu den Männern und fing dann an, so zu schmusen mit einem Mann. Ich war neugierig und fragte, ja, ist das jetzt ihr Ehemann? Nein, das ist ihr Schwager. Mit ihrem Schwager schmuste dann rum, direkt nach dem Essen. Ja, und dann haben sie mir berichtet über ihre Sexualität, dass die frei ist. Dass die Frau, so der Mann, also ihr Ehemann, nicht unbedingt dafür keine Sexualität mit ihr lebt oder nicht leben muss. Kann, aber muss nicht. Also man heiratet nicht aus Liebe. Also dieser Mann wird von der Mutter der Frau ausgesucht. Und dieser Mann, der Ehemann, Bleibt dann so lange in dieser Familie, ein Jahr lang, und dann wird festgestellt, passt er überhaupt in diese Familie? Dann, wenn er passt, das wählt dann auch die Mutter der Frau aus, wird er eingeladen, also wird eben diese Ehe vollzogen und ein Ritual gemacht. Aber während dieser Zeit, während dieses einen Jahres, wird sein Name nicht ausgesprochen. Er ist dann sozusagen anonym und in dieser Familie. Diese Frau und er haben beide die Möglichkeiten, also zu einem, er kann gehen zur anderen Frau in die Hütte und hat da seine Sexualität. Die Frau kann Männer einladen in ihre Hütte und lebt da frei ihre Sexualität. Es gibt da den Begriff der Vergewaltigung nicht in der Sprache. Der existiert nicht einmal. Wenn also der Mann stirbt, dann ist der Bruder der Frau verantwortlich, also für die Sippe. Das ist eine Großfamilie. Wird die Frau jetzt schwanger? Natürlich wird sie schwanger. Sie hat ja auch verschiedene Beziehungen zu verschiedenen Männern. Da heißt es immer, dass die Mutter, der Bauch der Mutter, das Kind, die Mutter färbt das Kind sozusagen. Der Bauch der Mutter färbt das Kind. Das Kind wird angenommen, also von wem auch immer, und lebt dann in dieser Sippe. Und der Mann, also der geheiratete Mann, ist dann auch dafür verantwortlich und es gibt da keine Konflikte. Und der erste Ritus der Sexualität, wenn sie 14 sind oder 13, das wird eine große Veranstaltung gemacht, da war ich dann auch dabei, dass die Jungs also wunderschöne Vorführungen machen, also Gesänge und Musik und Tanz und Poesie wird vorgetragen, alles am Abend und in der Nacht. Und die Frauen, die Mädchen suchen dann, also die legen sich richtig ins Zeug, die Jungs, ja. Und die Mädchen wählen dann einen Mann, also einen Jungen, der ihnen besonders gefällt, dann für diese eine Nacht. So ist das Ritual der bewussten ersten Nacht der Sexualität und der Freuden an der Sexualität. Aber es gibt da keine Streitereien, deswegen. Es gibt da nicht das Thema von Missbrauch, was wir in anderen patriarchalen Lebensformen ja haben. Auch Missbrauch und das Thema, ich nehme mir etwas, was mir nicht zusteht oder was ich meine, es steht mir einfach zu. Das ist das Thema von der Macht, also was die Macht missbraucht wird. Das habe ich da nicht gefunden. Allerdings war da schon ein Konflikt abzusehen, dass auch diese indigenen Völker, diese Stämme unter Druck gesetzt worden sind. Sie waren ja auch, sind auf Wasser angewiesen. Die Tuaregs waren damals schon auf Wasser angewiesen. Und es hieß dann, dass aus dem Norden also Ingenieure kamen, die also da Wasser bohrten, dass sie Wasser hatten. Sie bekamen das dann aber nur, wenn sie in der Lage waren oder offen waren dafür, zum Islam zu konvertieren, also ihre Religion, ihre Naturreligion aufzugeben. Und so hat sich das verändert. Ja? Also diese patriarchalen Religionen haben sich diesen übergestülpt, sehr stark.
Ich glaube, das haben die patriarchalen Religionen ja die letzten paar tausend Jahre weltweit gemacht. Die Frage ist, man weiß ja nicht viel über das Matriarchat in der weiteren Vergangenheit, weil ich glaube, nicht viel an Schriften da sind. Aber es gab ja wohl, wenn ich das richtig verstehe, also ich habe immer diesen Satz gelesen, dass die ersten 200.000 Jahre der Menschheit war Gott eine Göttin. Also der Gott war female. Also, und auch das Matriarchat macht ja auch sehr viel Sinn, wenn man kurz überlegt, dass das Erste, was die Menschheit ja wusste, ist, das Baby kommt aus der Mutter. Die Tatsache, richtig, dass der Mann involviert ist, ist ja erst später dazu gekommen. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das vielleicht früher mal ausgesehen haben kann. Also ich rede jetzt mal wirklich vor Tausenden von Jahren. Also weil eigentlich muss es ja ungefähr vor mindestens mal 7000 Jahren gewesen sein, weil die patriarchischen Gesellschaftsformen haben sich ja so vor 5000, 6000 Jahren eigentlich entwickelt. Was gibt es dazu an Informationen? Was weiß man darüber?
Ja, das ist für mich schon immer ein brennendes Thema gewesen. Vor zig Jahren schon habe ich mehr Frauen mitgenommen auf Reisen nach Gozo und Malta. In Gozo und Malta also während der Megalithkultur oder England zum Beispiel auch, in dieser Megalithkultur war Gott eine Göttin, also war die große Einheit, die große Mutter. Ich habe ja hier auch noch so diese kleinen Figuren, die Sleeping Lady zum Beispiel, also die Frau, die auf der Seite liegt und schläft, aber nicht schlaft, ist bewusstlos, sondern der erleuchtete Schlaf, die totale Stille irgendwie repräsentiert und die Allverbundenheit. Und so diese Tempel, die ich da zum Beispiel besucht habe, sind so gebaut, dass es also ein großer weiblicher Körper ist. Und du gehst also durch die Scheide der Göttin in die Vorräume. Und in diesen Vorräumen gibt es also verschiedene Opferritualplätze, Wasserrituale, Reinigungsrituale mit Feuer, bis du dann zu diesem Hauptplatz kommst, dem Hauptaltar, dem Allerheiligsten sozusagen, der großen Göttin. Und interessant ist, dass also der Eingang zum also zu dem dahin geht, wo die Sonne scheint, wo alles, wo die Früchte wachsen, wo die ganze Nahrung zu finden ist. Und sie verkörperte sozusagen, also diese große Muttergöttin verkörperte die Fruchtbarkeit, also und das Leben. Und da hieß es, also alles kommt aus ihr, sie schenkt alles und alles geht wieder zu ihr zurück. Und es gab zu dieser Zeit noch keine verschiedenen, also Trennungen, das männlich und das weiblich und so weiter. Das, was man also mit einbezogen hat, war, dass diese große Göttin vom himmlischen Vater befruchtet wurde zu bestimmten Zeiten. Das Licht des Himmels auf den Hauptaltar schien zum Beispiel zum 21. Dezember, das haben diese Kulturen alle gleich, dass dann dieses Licht eben die Samen geweckt hat. Dann wuchs das wieder im Bauch der Mutter bis zur Geburt. Frauen waren deswegen heilig, kann man sagen. Also es ist bekannt, auch bei den Kelten, dass eine schwangere Frau durfte niemals verurteilt werden. Die stand unter dem Schutz, also einem höheren Schutz, auch wenn sie Verbrechen ihr nachweisen konnte. Wenn sie schwanger war, durfte sie deswegen nicht geahndet werden. Sie bringen, also das ist bei den matriarchalen Kulturen so, dass die Menschen, die Frauen mit ihrer Fruchtbarkeit ja so geehrt haben, weil sie das neue Leben aus dem Tod sozusagen, also aus dem Tod in das Leben hineinbringen durch die Geburt. Und oft wurde auch gesagt, die Hebammen haben ja zum Teil noch dieses Wissen gehabt, also die Alten sagten dann, ach guck mal, da kommt ja unser Fritzchen wieder, der Onkel, weil der hat ja unser Kleiner jetzt, ne? Der hat ja genau da auf der Lippe diese kleine Stelle, die Onkel Fritzchen ja auch immer hatte. Hallo Onkel Fritzchen, jetzt bist du ja wieder da. So dieses, die Frauen waren in der Lage, diese Sippe zu erhalten und immer wieder aus dem Todesreich, also das neue Leben zu bringen. Ne?
Ja, das Zyklische, das scheint ja so ein ganz großer auch Kernpunkt des matriarchalen Systems oder auch der Spiritualität zu sein. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn man es mal dem Patriarchat gegenüberstellt, wo das nicht unbedingt ist, sondern da geht es eher linear. Und das ist vielleicht so generell zwischen den beiden Systemen so eine von den großen Unterschieden, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Also das Matriarchale ist ja eher so im Kreis, ne? Dieses Kreisende, zyklisch, wie der Mond sich bewegt oder die Sterne, dass alles mehr diesen in Verbindung mit dem Kosmos gesehen wird. Und im Patriarchalen, ich bin ja selber katholisch groß geworden und habe Mühe gehabt, also da wieder die Information von Schuld aus meinen Zellen herauszubekommen. Aber als junges Mädchen war ich schon immer irgendwie frech und wollte mich dem nicht so ganz unterordnen und war sehr sauer darüber, dass die Frauen eben nicht mehr sedieren durften und so weiter. Und dann bin ich selber auf die Kanzel gegangen als junges Mädchen und habe dann da vor meinen Klassenkameraden gesprochen. Ich stand dann oben auf dieser Kanzel eine kleine Weile und ihr seht mich eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr. Irgendwie hatte ich Erinnerung, glaube ich, aus früheren Zeiten. Das gehört auch zu matriarchalen Lebensformen, dieses Zyklische, dass man auch an Vergangen, dass man die Reinkarnation als was Natürliches sieht, was ich ja gerade bei diesem Geburtserlebnis schon sagte. Aber der Pfarrer, das Christliche, glaube nicht an Reinkarnation. Also das war Teufelswerk, was ich da gemacht habe. Was machte der Pfarrer? Stopfte meinen Kopf in das Weihwasser und hat sich bei meinem Vater beschwert. Mein Vater, habe ich gesagt, wenn du musst ihm sagen, dass das keine Sünde ist, was ich gemacht habe. Ich habe hier in der Kirche gesprochen und wir haben als Mädchen genauso das Recht, auch mal etwas zu sagen, wie er jetzt spricht zu uns. Mein Vater hat das gemacht und dann hat sich dann auch alles wieder beruhigt. Auf jeden Fall ist das im katholischen, im patriarchalen, in der monotheistischen Religion sehr hierarchisch. Ja, also da gibt es ja dieses Gefühl, was man von Anfang an hat und was einem vermittelt wird, du bist mit einer Sünde geboren. Ja, also da ist nicht die Power, schön, Fritzchen ist wieder da, sondern du bist ein Sündenkind und du musst also ständig so krumm gehen, den Kopf nach vorne hängen lassen und musst zum Pfarrer gehen und sagen, regelmäßig beichten, was du wieder Schlimmes getan hast. Und der vergibt dir und dann sündigst du wieder. Also du kannst gar nicht anders als immer sündigen. Ich habe dann aber mit der Zeit herausgefunden, dass der Pfarrer besonders nachfragte, wenn ich sagte, ich habe unkeusche Gedanken gehabt. Ich wusste gar nicht als Mädchen, was das bedeutet. Ich empfand nur immer eine extrem intensive Reaktion seinerseits darauf und habe ihm das immer wieder gesagt. Und er war ganz aufgeregt und wollte immer Näheres wissen. Aber ich war noch so klein und kannte mich damit ja gar nicht aus. Das war eine spannende Erfahrung. Ja, patriarchal, das heißt es noch, unfrei zu sein. Es geht nicht. Es gibt keine Reinkarnation. Es gibt da die Erfahrung, dass du, wenn du gut lebst und alles tust, was von dir erwartet wird, also fromm bist, dich anpasst. Sexualität, wie gesagt, ist etwas Verbotenes. Das darf nur zum Kinderzeugen gemacht werden. Keine Freude dabei zu haben. Ganz wichtig. So sieht's aus. Du kommst dann in die Hölle. Nach deinem Ableben, wenn dein Leben zu Ende ist, oder ins Fegefeuer, wenn du Glück hast. Ja,
ja, ich glaube, das Patriarchat hat auch viel mit Flucht aus der Realität zu tun, oder? Also Flucht aus dem Hier und Jetzt im Sinne von Jenseits, Nirvana, aus dem Körper raus und nicht, wie du gerade beschrieben hast, beim Matriarchat im Körper, in der Natur, mit den Rhythmen der Natur sein, sondern diese Welt eigentlich als Illusion, als Maya, als Matrix, als
Sünde zu sehen, als etwas, was also eine Erde, die verführt, was ist ja was sehr Weibliches. Und der Höhepunkt, den hatten wir ja gerade auch im Mittelalter, wo Millionen von Frauen verbrannt worden sind, weil sie diese Kräfte der Erde verkörpert haben, des Heilens, des Sehens, der Sexualität zum Beispiel, der Freude, der Ekstase. Das alles, sie wurden als Hexen verbrannt, Millionen von Frauen. Es gab also Dörfer, da war keine einzige Frau mehr. Das war Sünde, das musste ausgemerzt werden. Und das, was stattdessen da war, war eben, du musst im Schweiße deines Angesichtes dein Leben verdienen und die Erde ist dir untertan. Und die Ausrichtung war eben auf das nach oben strebende, nach dem Göttlichen, nach dem Gottvater, der über allem steht. Nach einem strafenden, nach einem richtenden Gott. Und das fühlt sich einfach ganz anders an, muss man sagen. Ja.
Und auch nach dem Licht, ne? Während das Matriarchalische oder das Weibliche, deswegen ja auch das Dunkelretreat, sich auch im Dunkeln findet. Das finde ich nochmal eine spannende Frage, weil so das Dunkel, ich würde mal sagen, in unserer Gesellschaft oder vielleicht sogar generell in der Menschheit wird ja oft als negativ, als schlecht, als das Böse, also der schwarze Mensch, der schwarze Mann, das schwarze Nichts. Darth Vader in Star Wars trägt schwarz, ne? Die Prinzessin ist weiß, interessanterweise. Und ich habe das Gefühl, das Matriarchische, da findet sich sehr viel im Dunkeln, was eigentlich wo eigentlich wirklich die Sache abläuft, wo ich sag mal, das Schöpferische ist, oder wie würdest du das sehen? Also, weil es ist wirklich so, dass viele Leute haben Angst vorm Dunkeln, ne? Und das, wo kommt das her? Ist das auch aus diesem Patriarchatsdenken gekommen? Und was ist da eigentlich beim Weiblichen, beim Matriarchat? Was läuft da?
Ja, also im Christlichen gibt es allerdings auch noch die schwarze Madonna. Das sind also die ganz ursprünglichen Göttinnen noch. Also die christliche, die Religion war ja nicht dumm. Die hat dann also erstmal auch das aus der Naturreligion übernommen. Die schwarze Madonna sind die ursprünglichen, die ganz frühen Madonnen, die doch diese Mutter Erde und die Göttin repräsentieren. Und da war die Erde noch nicht verteufelt. Es gibt also heute noch die Wallfahrtsorte, ne? In Polen oder wo sie überall hinreisen, um da das Wasser, auch die Quellen, die dort an diesen Wallfahrtsorten sind, der großen Göttin, also der Madonna, sich einzuverleiben als Heilwasser, als für die Fruchtbarkeit, für die Stärkung und so weiter. Das ist ja was ganz Wichtiges, die Heilquelle, das Schöpferische. Die Quelle steht ja auch für die ewige Schöpfung, für die ewige Erneuerung. Und so wird die Erde ja auch gesehen als eine aus sich selbst, eine Kraft, die immer wieder erneuert, aber auch sich aus sich selbst heraus erneuern kann. Und die ist schwarz, die Mutter Erde ist schwarz, die schwarze Göttin ist schwarz. Und manche Katholiken haben dann im Nachhinein behauptet, das ist alles schwarz geworden, weil da so viele Kerzen gebrannt haben. Nein, also es ist wirklich tatsächlich noch das, die schwarze Göttin, die Erde, die Mutter Erde, die da verehrt wird und auch gesehen wird. Schwarz als Fruchtbarkeit, als Schoß, aus der immer wieder neues Leben herauskommt. Und deswegen gibt es jetzt so viele Frauengruppen, die Schoßarbeit machen, ja? Und die Heilung des Schoßes. Und hier in diesen Bereichen hat es viel Missbrauch, Übergriffe, Schmerzen, Elend gegeben. Und dass jetzt da eine Kreativität sich ausbreiten darf, Freude, Lebendigkeit, Sinnlichkeit, das ist die große Heilung, die gerade vollzogen wird. Kollektiv, bei den einzelnen Frauen, aber auch notwendig bei der Mutter Erde. Es ist ja notwendig. Ohne Erde gibt es kein Leben mehr, für nichts, für niemanden.
Und wenn die Menschen im Dunkelretreat sind, dann tauchen sie ja irgendwo dann auch vielleicht in diese weibliche Energie ein? Oder wie würdest du das sehen? Also was da jetzt auch den Leuten zum Beispiel diese Eingebungen, also das passiert ja auch, wenn ich mich an unseren ersten Podcast zusammen erinnere, dass dann eben Ideen kommen oder Eingebungen, die sie gar nicht erwartet haben. Ist das dieser schöpferische Raum? Ist das was Weibliches oder ist das weder noch oder beides? Oder wie würdest du das beschreiben?
Es ist vielleicht beides. Es kommt hier beides zusammen. Es kommt also, dass wir sind ja, haben ja beide Pole in uns. Ich sage ja nicht, dass es nur einen Pol gibt. Also es ist sowohl das Männliche in uns als auch das Weibliche in uns, dass das mehr in eine Balance kommt. Der an sich, die Erfahrung in der Dunkelheit ist etwas Weibliches, weil es hier mehr um nicht darum geht, dass ich mir etwas vornehme, dass ich ein bestimmtes Ziel erarbeite oder eine Wegstrecke zurücklege, um dann ein bestimmtes Ergebnis habe, sondern im Gegenteil. Hier geht es viel um Vertrauen, dass ich mich immer wieder hingebe dem, was sich hier so aus meinem Innersten hochkommt und in den Raum projiziert wird. Also nach einer Weile des persönlichen Erlebens und der persönlichen Geschichte kommt hier eine transzendente Ebene, also das Seelenbewusstsein kommt stärker nach vorne. Und hier kann es zum Beispiel sein, also dass da wirklich auch Elemente kommen oder es kommen Erscheinungen von Göttinnen oder Ahnen, die erscheinen oder Sterne, die also anfangen zu leuchten. Der Mensch kann sich erfahren als ein kosmisches Wesen. Jeder Mensch, also der Mann in der Dunkelheit erfährt sehr viel Herzöffnung und auch sehr häufig Stärkung des Intuitiven. Die Frauen erhalten auch sehr häufig in der Dunkelheit eine Einweihung in ihre Kraft, in ihre Talente, in ihre Echtheit. Es ist hier das Zurückfinden zum Natürlichen, zum Echten, zur Essenz und auch zum Erkennen, was in mir steckt. Ich habe jetzt also immer wieder auch Frauen, also wie bin ich, die Mutter hat das gesagt, der Vater hat das alles blubbert dann irgendwie und läuft so durch. Aber dahin zu kommen, was sind wirklich meine Edelsteine in mir, was sind meine Talente? Und dann damit schöpferisch zu werden und nicht mehr zu gucken, den anderen es gerecht zu machen. Bei den Männern ist es oft dann so, dass sie auch aus einem Druck befreit werden, wenn sie erkennen, wow, also ich muss nicht ständig irgendwas produzieren oder irgendwas sagen oder irgendwas analysieren oder jedes Problem lösen, sondern ich kann auch einen Raum halten und kreieren mit meinem Sein ohne Worte. Das ist eine große Erleichterung und eine ganz große Bereicherung. Und die setzen das dann in ihrem Leben auch um. Eine andere Qualität, eine andere Lebensqualität und ein Zusammenschwingen von männlich-weiblich, ein Achten, ein Ehren, ja, des Männlichen, des Weiblichen. Also zusammenwirken. Und so kann etwas Neues entstehen.
Ja, ist es nicht so, dass die Göttin auch aus drei Aspekten genau steht? Und ist das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie das männlich-weibliche und wie das dritte da eventuell mitspielt. Kannst du dazu was sagen?
Die drei Aspekte der Göttin sind einmal die drei großen Mysterien des Lebens. Die Geburt, das Leben, das Aufblühen, Sexualität, Heirat, ne, Menstruation der Frau und Vereinigung mit dem Mann und so weiter, Kinder bekommen. Und dann kommt so der dritte Aspekt ist der Tod, also das Hinübergleiten wieder in die andere Welt, von dieser Welt in die andere Welt überzuwechseln. Das Loslassen, was wir immer so schön sagen. Ja. Das Verändern der Form, das ist ja nicht immer der endgültige Tod. In der Dunkelheit wird das bewusst erlebt, wie wirklich alte Formen sich dann zurückziehen und dann zum Beispiel ein Raum sich öffnet der Hingabe, sodass eine alte Form sich zurückzieht des Denkens oder des sozialen Miteinanders, dass jetzt mehr Weite da ist, also mehr Liebe, mehr Vertrauen da ist.
Du hattest vorhin auch gesagt, dass wenn Männer in der Dunkelheit sind zum Beispiel, dass sie dann auch diese Gefühle haben, oh, ich muss mich nicht um alles kümmern, ich muss nicht alles lösen.
Genau.
Das Patriarchische hat ja auch viel mit Kontrolle zu tun, oder?
Genau, ganz genau. Und, ja, und was den Männern ja auch eingeimpft worden ist, alles unter Kontrolle haben zu müssen.
Und eigentlich ist ja unsere Gesellschaft auch so konstruiert, oder? Also ich meine, es wird ja fast alles irgendwie kontrolliert und vorgegeben und ich sag mal so, der Stundenplan wird vorgegeben, egal worum es geht, braucht man ja auch viel zur Organisation des Lebens, muss man ja wissen irgendwie, aber gleichzeitig hat es auch was Unrhythmisches, Unzyklisches, oder? Also ist das vielleicht auch was, wo wir sehen, wo Patriarchat und Matriarchat oder beziehungsweise wo das Patriarchat sich jetzt so in die ganzen Lebensbereiche reingewunden hat?
Über 2000 Jahre hat es sich da reingewunden und wir sind also letztendlich oder 1500 bis also ins frühe Mittelalter gab es noch matriarchale Lebensformen. Wir sind aber jetzt in einem riesen Wechsel. Also das Pendel schlägt sozusagen zur anderen Seite zurück. Der Höhepunkt ist erreicht. Ja. Also man kann nicht weiter nach oben in den Himmel hineinwachsen.
Das ist interessant, was du sagst, genau, Wachstum in den Himmel hineinwachsen, weil ja, das ist ja auch ein klassisches patriarchisches Problem, genau, mit der die ganze Menschheit und die Erde gerade zu kämpfen
hat, dieser
unbegrenzte Wachstum, der ja nicht funktionieren kann.
So ist es und es gibt ja noch einige große Patriarchen, die der Meinung sind, dann erobern wir nochmal schnell den Mond und dann können wir da also auch noch den Müll lagern oder wir erobern jetzt sozusagen also auch noch den Mars, dort schauen wir mal nach neuen Lebensformen, aber das Weibliche wäre zu gucken, wer hier alles hungert auf dieser Erde und wie wir vielleicht also die Umverteilung der Nahrungsmittel und das Umgehen damit, die hungernden Kinder und die Frauen und so weiter unterstützen können, da einen Ausgleich zu schaffen. Das wäre das Weibliche.
Ja, und vielleicht auch aus dieser Ausbeut, also ich meine, das Patriarchat und Kapitalismus haben ja alles so ausgebeutet.
Ja, natürlich.
Und dadurch stehen wir da jetzt, wo wir stehen und müssen eigentlich sagen, so kann es nicht weitergehen.
Ja, es kann so nicht weitergehen. Und wir können nur bei uns selber anfangen. Oder es gehen ja auch Menschen auf die Straße, aber ich sage, ich fange da an, also wo ich bin und bringe das Weibliche in das Leben hinein, also im Austausch mit den Menschen, die zu mir kommen, dass da Erfahrungen gemacht werden können, der größeren Achtsamkeit, der Liebe, dass sie sich selbst nicht mehr ausbeuten. So wie die Erde ausgebeutet wird, so wurden die Menschen oder haben sich selbst ausbeuten lassen und werden oder beuten auch andere aus. Also dass da einfach mehr geschaut wird auf achtsam sein mit allem, auch mit meinem Körper, mit meinem Denken, mit meinem Sein, in Beziehung sein mit allem.
Und Kolonialismus, Kolonialisierung ist ja ähnlich, ist ja auch
natürlich.
Ein patriarchisches. Dir geht es ja auch, was du gerade sagst, dann erobern wir noch den Mond und den Mars, das ist jetzt die modernste Version, aber man hat ja mal irgendwann mit den Nachbarländern und ganzen Kontinenten dann angefangen.
So ist es. Also ich habe ja einen, die Indianer, die Serie Indianer in Mexiko besucht, die sind ja vor den spanischen Kolonialherren davon gelaufen, also einer von wenigen Stämmen, die das geschafft haben, weil sie so eine starke Power haben, ja, und so einen Stolz haben, dass sie niemals sich unterordnen wollten und sind in eine sehr schreckliche, einsame, trockene Gegend der Wüste Mexikos. Dort sind sie untergekommen. Das ist ein Stamm von 1000 Menschen. Und hier spürt man ganz deutlich, dass es auch nur eine ganze Weile möglich gewesen ist, sich das in ihrer Einheit und Naturverbundenheit und im Schamanismus weiterzuleben. Und jetzt das schönste Haus, also die leben ja in Baracken, kann man sagen, und vertrockneten Kakteen und es regnet ja nicht, also haben sie sich so kleine Unterkünfte da gebaut. Aber das schickste Haus in dieser kleinen Gemeinschaft, das ist eine Kirche, ja. Und es sitzt aber, Gott sei Dank, saß nur einer da drin. Also der Rest versammelt sich immer noch, um Rituale miteinander zu feiern und die große Verehrung, also der Mutter Erde auch, die Ehrung der Mutter Erde zu vollziehen. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Also was ihnen genommen worden ist und was die Kolonialherren nehmen, ist als ihre eigene Sprache. Die haben sich ihre Sprache bewahren können. Dann fangen sie an, die Rituale wegzunehmen. Sie verlieren ihre Identität und werden meist ja auch einfach schwer depressiv oder süchtig oder alles zerfällt, ihre Kultur. Diese stark verbundene Kraft zur Mutter Erde, das Heilige, verfällt. Ne?
Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen globaler in diese matriarchische Spiritualität gehen und auch im Gegensatz, also weil du gerade sagtest, die Kirche kommt dann, hat den Leuten das versucht wegzunehmen oder hat es auch geschafft zum Teil. Und die, was ist da eigentlich passiert vor ein paar tausend Jahren? Also wir haben ja möglicherweise eine sehr florierende matriarchische Welt gehabt mal irgendwann und auch eine matriarchische Spiritualität mit der Göttin,
ja.
Die eben, haben wir gerade schon ein bisschen gesagt, die rhythmisch, die zyklisch, die mit der Natur verbunden, mit dem Körper und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann das patriarchische Gottesbild mit dem strafenden Gott, mit dem wir müssen ins Jenseits, nicht mehr auf dieser Welt und so weiter. Wie ist das eigentlich überhaupt passiert?
Ja, ist im Lauf der großen Veränderungen ist das passiert. Also bevor das eine und oder bevor, also die es kam ja davor, nach dem Matriarchat sozusagen, der einheitlichen großen Mutterbildes, kamen ja dann auch noch die Römer mit ihren verschiedenen Aspekten. Also, nicht, es gab, also, das war dann schon unterteilt in männliche Götter und dann weibliche Gottheiten. Also, die Frauen hatten ihre Gottheiten, die Demeter und die Persephone und die Venus und die Artemis und so weiter. Die hatten ja alle so mehr die Bereiche des Nährens und der Heilung und der Heilung, und die Männer hatten ihre anderen Bereiche, und es gab Gegenpole, Venus und Gott Mars, also die Polarisierung entstand danach, und aus dieser Polarisierung ist irgendwann immer mehr dieses Bild entstanden, es gibt nur den einen darüber. Also das ist ein Teil der Entwicklung, die Menschheit, das eine ist aus dem anderen erwachsen. Und jetzt sind wir wieder da, dass das Pendel auf die andere Seite schlägt. So habe ich es für mich erkannt.
Was ja interessant ist, weil das ist ja auch fast schon wieder zyklisch.
Ja, auch so zyklisch. Ne? Das kann man auch so sehen. Ja.
Und ich meine, was ich zum Beispiel gelesen habe, was ich total interessant fand, war, dass zum Beispiel bei der Geschichte vom Garten Eden, dass da ja eigentlich die ganzen weiblichen Symbole oder matriarchisch-spirituellen Symbole umgekehrt wurden.
Genau.
Also das finde ich ja nochmal hochinteressant. Also, und das ist ja nur ein Beispiel. Also mein Gefühl ist, dass irgendwann, man weiß ja nicht, ob sich da Leute hingesetzt haben, sich das überlegt haben oder wie das entstanden ist, aber auf jeden Fall hat man dann irgendwann beschlossen, alles, was mal weiblich positiv war, ins Gegenteil
zu verteufeln,
im wahrsten Sinne des
Wortes. Oder zu benutzen. Also, ne, dass also weibliche Quellen in rechtsdrehende umgewandelt wurden, um diese Energie zu nutzen, zu benutzen auch, ja, für das Männliche zu benutzen. Die Kirche hat also sehr viel ihre Kirchen auf alte Kraftorte der Göttin gestellt, ja. Und vor allen Dingen da, wo dann der Pfarrer steht und predigt, dass er ordentlich inspiriert wird von dieser Energie. Also das gibt da, findet man in allen Religionen wieder.
Oder die Schlange, das ist ja eigentlich ein sehr weibliches Symbol.
Ja, und auch
Wesen,
aus der Natur, aus dem Schamanismus, aus der animistischen Religion sozusagen.
Und die ist jetzt plötzlich quasi der Verführer geworden im Garten
Eden. Ja. Die früheren Madonnen wurden ja noch dargestellt, also mit der Schlange an den Füßen. Ne? Mhm. Und oben hat sie also die Sterne um den Kopf gehabt, also die Göttin des Himmels und der Erde. Das sind noch frühe Madonnen. Später war sie ja dann nur noch mit dem Kind. Und das Kind schaut auch nicht mehr in die Welt, sondern ist ganz schaut nur noch zur Mutter hin. Ja, die Schlange als Verführerin im Christentum, ganz genau.
Und natürlich Eva, oder?
Eva ist die Angepasste und Lilith ist also sozusagen diese Dualität aufgebrochen hat.
Erzähl mal was über Lilith. Ich glaube nicht, dass viele Leute, also Eva kennen glaube ich die meisten, Adam und Eva hat jeder von gehört. Lilith ist ja schon eine Figur, die vielleicht nicht jedem so geläufig ist. Vielleicht kannst du da
ja, was Lilith wird einfach übersetzt als die, auch als die Dunkle, als die Nacht, wird in Verbindung mit der Eule gebracht, die in der Fähigkeit ist, im Dunkeln zu sehen. Und wie es ja so heißt in den Mythen, hebräische Göttin, dass sie also nicht willens war, sozusagen also sich unter den Mann bei der Sexualität zu legen, sondern nicht diese Missionarstellung einzunehmen, sondern das verweigert hat und damit also aus dem Göttinnenpantheon oder aus dieser Religion verdammt wurde in die Dunkelheit. Deswegen steht sie jetzt wieder auf für die Frauen, ist ja wieder wichtig, die Lilith, weil sie die Unverschämte ist, also die ohne Scham und die auch unverschämt sein kann. Also dass sie wieder in ihrer Kraft kommen, in ihre Kraft finden. Und wenn wir sie anschauen, hat die Lilith ja Krallen. An ihren Füßen hat sie Krallen und sie steht da für das Archaische Verbundene. Und links und rechts hat sie zwei Löwen. Tiere, die also sie beschützen und die Power des Löwen hat es ja in sich und ihr Körper ist ja wunderschön mit ganz prallen Brüsten, ein jugendlicher Körper ist das, also auch Ausdruck von Sexualität und oben auf dem Kopf hat sie eine Katze, also eine Eule, eine Katze, nee, es ist eine Katze, ein Sinnbild für Sinnlichkeit auch und für die intuitive Kraft. Und sie trägt hier auch also Göttinnen oder Göttersymbole an ihren Händen. Also sie ist verbunden mit dem Göttlichen. Sie ist eine sehr archaische, ursprüngliche Kraft, die von den Frauen wieder angenommen wird. Ja? Sie befreien sich, sie vernetzen sich untereinander, sie fügen sich nicht mehr, sie können sich einfach nicht mehr in diese alten vorgegebenen Strukturen, patriarchalen Strukturen hineinzwingen lassen. Also sie kreieren Neues. Es ist die Zeit, wo viel Neues kreiert wird und wo sie auch sich gegenseitig inspirieren. Und auch Männer sind mit einbezogen. Es sind nicht Männer ausgeschlossen.
Ja, das ist ja auch eine gute Frage. Ne? Wie können die Männer sozusagen jetzt in dieser Bewegung, weil die ist ja ganz klar zu sehen, ne? Dass es mehr ins... Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja jetzt stark im Kommen. Ich weiß, dass neulich war noch gesagt, Online-Kongress, den hatte Andrea ja auch geguckt, wo es genau um die ganzen Themen ging. Da warst du ja auch
unter anderem. Ja, genau.
Genau. Und die Frage ist ja so ein bisschen, also wenn das Patriarchat so nach und nach jetzt so ein bisschen ins Wanken gerät und vielleicht dann, ja, werden wir gleich sicher nochmal drüber sprechen, was kommt denn dann eigentlich als nächstes oder was sind denn die nächsten Schritte? Also ein Schritt ist natürlich, dass das Weibliche wieder stärker wird, logisch, das ist das Pendel, was du gerade sagst, was in die andere Richtung schwenkt. Und wie können da jetzt eigentlich jetzt Männer mitarbeiten? Was machen denn Männer eigentlich am besten jetzt? Also weil
Am besten
ja, gut. Ja, oder ja, ist ja wirklich die Frage, weil ich glaube, nee, ich bin ein bisschen unbeholfen, weil man sieht jetzt zum Beispiel, wenn ich mir diesen Kongress angucke, bei die Frauen, die haben jetzt ganz klare so, die wissen so ein bisschen, es geht jetzt um Empowerment und Selbstfindung und wieder zurück zum weiblichen Finden. Und der Mann will ja nicht unbedingt zum, oder will er zum Männlichen finden, zum wahren Männlichen? Ist das Patriarchische überhaupt das wahre Männliche? Also das sind ja auch so Fragen. Ne? Oder muss der Mann weiblicher werden? Deswegen, also...
Ich glaube, es geht in dem Fall sehr viel darum, wie es vorher schon beschrieben hat, dass es also, was Menschen in der Dunkelheit erfahren, wieder mehr zu ihrer eigenen Natürlichkeit zurückzufinden. Ich habe einen männlichen Körper, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht weibliche Seiten in mir habe, ja. Und dass ein Mann auch mütterlich sein kann, dass viele junge Männer, und das erlebe ich ja auch bei meinen Söhnen, die sind sowas von mütterlich auch, und mit ihren Kindern. Und da sehe ich eigentlich eher den Ansatz und nicht mehr so sehr, wie können die Frauen jetzt die Männer integrieren und die Männer mit den Frauen, also da, wo wir sind in unserem Leben und da in eine Wertschätzung miteinander auch zu kommen und in eine Authentizität miteinander zu sein und sich gegenseitig drin zu fördern. Da sehe ich eine ganz große, einen Weg des neuen Aufblühens, des Weiblichen mit dem Männlichen.
Und wie würdest du sagen, also im Kleinen sehe ich das so, das kann man sich vorstellen, aber das Patriarchat hat sich ja, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, hat sich eigentlich überall reingewanzt, sage ich mal. Ne? Also es ist in der Spiritualität, was vielleicht sogar die Grundlage ja dann irgendwo ist. Also wenn ich mit diesem Gottesbild des patriarchischen Gottes zu tun habe, dann entwickeln sich ja automatisch gewisse Dinge, die dann auch in der Gesellschaft stattfinden. Also ich meine, die Abwertung der Frau hat ja ganz direkt mit dieser Spiritualität zu tun gehabt. Weil, ne? Und Kolonialismus, wenn in der Bibel steht, macht euch die Erde untertan, dann kann ich das ja sogar dadurch begründen, wenn ich die Erde als ja, etwas zu Benutzendes sehe, etwas Auszubeutendes, dann kann ich auch brauche ich mich nicht um die Natur kümmern. Jetzt sehen wir aber, die ganze Welt ist ja in einem Zustand, die sehr wackelig ist. Und gibt es da irgendwelche Ideen von dir, wie man das beschleunigen kann oder was kollektiv getan werden kann? Oder ist es wirklich dieses im Einzelnen arbeiten, was du jetzt vorhin schon...
Natürlich wird ganz viel kollektiv getan. Wir sehen die junge Generation, die nennt sich letzte Generation. Okay, ich hoffe, wir sind nicht... Aber das hat ja eine Bedeutung. Aber sie sind ja wirklich auch Kinder und junge Menschen mit ganz viel Liebe für die Erde, für jetzt also um die Erde sozusagen auch, das ist ja ein Ausdruck von Wertschätzung der Erde und Erhalt der Erde. Und vielleicht muss es so weit kommen, dass bevor sie so geschändet ist und so krank ist, dass wieder eine Bewegung kommt, dass das wieder in unser Bewusstsein kommt. Und ich kenne auch einige und hier auch in der Umgebung immer mehr Menschen, die dem alten Trott nicht mehr folgen, die also auf das Land zurückziehen, die Gemeinschaften bilden, die mit Tieren arbeiten. Also es gibt da viele Bewegungen, ja, Achtsamkeit, Umdenken. Natürlich ist das auch etwas, was global passiert. Mhm. Im Augenblick sehe ich da überall sehr viel Patriarchales, was hochschwappt.
Ja. Wollte ich gerade sagen, ist das und eine Gegenbewegung noch?
Oder? Ja, manche besagen, also das ist jetzt, also das ploppt nochmal so richtig hoch, bevor es dann also untergeht. Ich weiß nicht, wann das untergehen wird. Ich glaube nicht, das wäre auch wieder ein lineares Denken. Was ich sehe, ist, dass eine alte Ordnung einfach total in eine... Ja, dass alles so zusammenfällt, die alte Ordnung und die wir bisher so hatten, ja. Und dass viele Bewegungen entstehen, also die Bewegungen von Mitgefühl, von Unterstützung, von wir sind eine, wir sind nicht mehr trennend, also der Religion gegenüber oder dem Aussehen gegenüber, dass wir wieder mehr aufgrund dieser Situation so zusammengeführt werden, also aus dem Existenziellen heraus, nicht? Aus dem Überleben heraus. Und aus dem Überleben heraus sind wir Menschen. Wir brauchen etwas zu essen, wir brauchen Zuwendung, wir brauchen eine Unterkunft. Da fängt ja schon das Weibliche an, auch zu wirken. Wir sind in einem großen Übergang.
Das sieht so aus. Und ich glaube, das betrifft ja auch die Spiritualität an sich. Ne? Also ich meine, ich glaube, wir sehen ja schon eine sehr große, zumindest jetzt hier, ich sag mal, bei uns im Land, eine Austrittsbewegung aus den klassischen Religionen. Aber ich glaube, auch viele von den alternativen Religionen haben ja mit dem Patriarchat zu kämpfen, oder?
Alternative Religionen, welche würdest du?
Ja, alles. Es gibt ja, oder überhaupt auch New Age, Esoterik, Spiritual, also alles, was so in den letzten 40, 50 Jahren vielleicht nochmal groß geworden ist. Da waren ja auch viele Leute so ein bisschen in der Hoffnung, okay, ich bewege mich jetzt weg von dem klassischen großen Christentum, sage ich jetzt mal, oder anderen großen Weltreligionen. Man ist dann zu diesen Gruppen gekommen, und aber auch da ist das Patriarchat ja noch ganz stark vorhanden gewesen, ganz viel, oder?
Ja, natürlich. Also das habe ich auch selbst noch erlebt. Also das war ja diese Bewegung zur Erleuchtung und auf das Licht schauen, und das Körperliche ist nicht so wesentlich. Nach oben schauen, viel meditieren, das Asketische, was man ja auch in der Medizin immer noch findet, heutzutage noch, oder im Yoga oder im Buddhismus, auch wenn da vielleicht schon Veränderungen eingetreten sind. Aber das findet man da noch sehr, sehr, sehr stark. Also das vom Körper weg Strebende, um damit dann ins Nirvana oder in die Erleuchtung zu kommen. Und das ist auch dabei zu kollabieren. Also die Lehrer und Gurus, die Zeit der Gurus ist vorbei. Dass der Mensch irgendwie sich dahin setzt und das jetzt auf diesen einen Mann zum Beispiel projiziert, der da sitzt auf einem Thron, selbstgebauten Thron, und damit sich selbst auch ein bisschen erhöht. Also das alles ist etwas, was die Menschen entlarven das. Die haben da keine Lust mehr drauf. Warum soll er nun irgendwie mehr wissen als ich? Spiritualität ist im Alltag sein, dass wir uns als Menschen in die Arme nehmen, dass wir miteinander Essen kochen, das alles gehört dazu. Und dass das nicht etwas ist, was unspirituell ist. Letztendlich ist spirituell mitfühlend, achtsam zu sein mit uns, mit der Erde, im Leben wach zu sein. Und da, wo Hilfe und Unterstützung gebraucht wird, auch mal parat zu sein. Das habe ich zum Teil in diesen Gruppen nicht gesehen. Es wurde also sich immer darauf geschaut, was nun wieder wesentliche Worte gesprochen werden oder wie was gesagt wird. Aber große Transformationen im Alltag habe ich da nicht gesehen. Eher was Abwehrendes und sich Isolierendes. Oder etwas, was, ja, wir sind weiter als du, ja?
Was Besseres.
Was auch. Besseres, genau. Ja. Du bist ja noch nicht so weit, also mit dir können wir noch nicht an einem Tisch sitzen, so ungefähr, ja?
Und ich meine, da ist ja auch viel Hierarchisches drin gewesen, oder immer noch, ne? Also ich sag mal, wenn ich das richtig verstehe, so in matriarchischen Kulturen war das Hierarchische auch gar nicht so festgeschrieben. Es gab sicherlich mal, also ich weiß nicht genau, da kannst du vielleicht mehr drüber sagen, also wie da so die Hierarchien waren, aber ich habe so, was ich so gelernt habe, ist, dass es viel fluider war und gar nicht so fix, während im Patriarchischen ja sehr das Hierarchische hervorgehoben wird. Ich meine, wir haben immer noch Präsidenten und Könige und eben, weiß ich nicht, Gurus und Kardinäle und Päpste und so weiter. Und das scheint es ja im Matriarchischen, auch in der Spiritualität, gar nicht so zu geben, oder?
Nein, also was ich kennengelernt habe, wo die Frauen, die also eine große Kraft der Bewusstheit repräsentiert haben, von denen ich auch gelernt habe, waren meist Frauen, die also nicht auf einem Thron gesessen haben und auch nicht sich dahin gesetzt haben und gesagt haben, ich weiß was du nicht weißt, und die auch nicht diesen Verehrungskult hatten, sondern die einen Raum kreiert haben, im Kreis sitzend, dass jeder sich mitteilen konnte, dass zugehört wurde und dass weniger konfrontiert wurde, dass jeder seinen Raum haben konnte. Es wurde also auch eingeladen, körperliche Dinge zum Ausdruck zu bringen. Ja, also dazu gehörte das Theater oder die Berührung oder das gute Essen, dass das eben auch mit dazu gehörte.
Wir haben jetzt öfter mal über den Körper gesprochen, so dass, was in letzter Zeit ja auch so relativ viel besprochen wird, ist ja so, dass Traumata über den Körper geheilt werden.
Also ja.
Ich sag mal, bis vor vielen Jahren hat man noch gedacht, überhaupt Trauma war ja gar nicht so ein Begriff über viele Jahre. Und wenn, dann war das etwas, was man dann, weiß ich nicht, auf der Couch mit dem Psychiater vielleicht besprach. Und ja. Irgendwie, dann ist man ja darauf gekommen, nee, das Trauma hat sich so im Körper verfestigt und eigentlich kann ich nur über den Körper das Trauma auch wieder auflösen. Und das hört sich für mich auch sehr matriarchisch, sage ich jetzt mal, oder weiblich an, weil ist das was Bewusstes auch in diesem spirituellen, also in dem spirituellen Bereich, oder ist das etwas, was einfach ganz normaler Teil war und dadurch hat sich Trauma automatisch quasi abgebaut? Also gab es in diesen Kulturen überhaupt viel Trauma oder hat sich das eben durch...
Das ist die Frage.
Ja.
Das ist also eine ganz wichtige Frage. Gab es denn überhaupt ein Trauma? Mhm. Warum haben wir diese große Traumatherapie? Weil einfach eine riesige Abspaltung da ist, weil der Mensch gar nicht mehr ganzheitlich denkt und nicht mehr ganzheitlich eingebunden ist und separiert und zum Teil kein Tageslicht mehr sieht, sondern unheimlich spezialisiert ist in vielen. Das Matriarchale ist eigentlich das Ganzheitliche, wieder zurückzufinden, dass alles seinen Platz hat. Wie in der Natur. Mhm. Das mehr Annehmende, das Erkennende. Das Traumatherapie ist notwendig, weil wir aufgrund der Jahrhunderte der Abspaltung des Natürlichen gelebt haben. Wir haben den Kontakt zum Natur vergessen. Als ich begonnen habe, komme ja auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, hier in die Wälder zu gehen und die Bäume, mich wieder an die Bäume anzulehnen oder Rituale zu machen. Und da habe ich, mein Kopf fing an, so richtig also da rumzuquatschen und so, was machst du hier für eine Kacke und was weiß ich alles und so. Und dann habe ich gemerkt, was die Verbindung zur Mutter Erde angeht, ja, könnte ich fast heulen, habe ich mich wie ein Waisenkind empfunden. Ja, und wenn ich heute hingehe, dann habe ich wirklich das Gefühl, also ich bin verbunden, ich spüre sie.
Ja, das ist auch, glaube ich, was wir am besten alle wieder lernen, oder?
Das glaube ich auch. Und sie ist ja da, noch ist sie da.
Ja.
Ja. Dass wir da mit mehr Achtsamkeit nicht wirklich mit mehr Achtsamkeit diese Begegnungen machen.
Und wenn jetzt einige von unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie sagen, ja, das habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, über alles, was wir heute besprochen haben, aber das macht Sinn irgendwie, also ne, gerade das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, denke ich, wird viel resonieren. Ne, also die Abspaltung, die uns eben in die Traumata und Depressionen und Angstzustände, alles, das hat ja genau damit zu tun und das ist ja auch diese patriarchische Abtrennung, also weil dieses Leben ist nicht so wichtig und am besten ist eben nur für irgendwas arbeiten, was irgendwann mal in ferner Zukunft ist. Und wie fange ich denn vielleicht an, mich wieder mit diesem, ich sag mal, weiblichen Aspekt, mit der weiblichen, mit der Göttin, mit dem Femininen oder wie auch immer man das nennen möchte, zu verbinden, wenn ich das jetzt noch nie gemacht habe, wenn ich da noch nie drüber nachgedacht habe?
Man kann ganz einfach damit anfangen, wie ich mich ernähre. Das ist eine Ebene, dass ich mal ein schönes Essen koche, ja, ein gesundes Essen und nicht Fastfood esse und zusammengeklatscht mir mal Zeit nehme, vielleicht auch mal eine Kerze anmache und Dankbarkeit empfinde und mal spüre, was sehr Lebendiges, also was da Pflanzen und so weiter, Gemüse und was weiß ich, was ich da auf dem Teller habe. Ne? Bewusstes Essen, bewusstes Spazierengehen, dass ich nicht rauchend und total quatschend und mit unheimlich viel Musik in den Ohren jogge, um mich wieder fit zu machen, ist alles nichts gegen zu sagen, um am nächsten Tag wieder zu funktionieren. Also Joggen kann bestimmt ganz toll sein, das weiß ich. Mein Enkelsohn macht das ja auch regelmäßig. Aber es ist gleichzeitig dieses sich wieder öffnen, wahrnehmen, auch sich Ruhe schenken, bewusste Ruhe. Also einfach auch mal in Stille sein können, nicht immer was konsumieren müssen. Nicht immer alles nach Plan. Ich habe das auf dem Plan, jetzt muss das also abgearbeitet werden, sondern bin ich wirklich offen für diese Begegnung im Augenblick, die auf meinem Plan steht oder für dieses Telefonat, wenn ich spüre, da ist keine Energie mehr. Dann das auch mal zuzulassen und zu spüren, da sind meine Grenzen. Ja? Also da ist keine Energie gerade dafür da, ich habe keine Kraft dafür. Und auch da mal zurückzutreten und zu spüren, so jetzt lege ich die Beine einfach mal hoch und ich gehe auch mal alleine spazieren und spüre mal jetzt im Frühling zum Beispiel, ne, da kann ich mich an einen Baum anlegen. Da ist eine unheimliche Kraft, die jetzt aufsteigt aus den Wurzeln nach oben. Und den Kopf mal wieder frei zu bekommen. Das alles, ja, kann mich mit Pflanzen verbinden. Ich kann Pflanzen, wenn ich in der Stadt lebe, kann auch ein paar Pflanzen in meiner Wohnung etwas sein, mit denen ich in Kontakt bin und die ich umsorge und spüre, was die ausstrahlen. Das gibt, das ist auch schon eine Möglichkeit.
Und mit dem Körperwelt noch verbinden. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Ich denke, viele von uns, ich included, sitzen größten Teil des Tages vor dem Computer, arbeiten da. Man vergisst seinen Körper ja total dabei. Also man ist ja quasi nur noch Kopf.
Bewusstes Laufen kann das sein, dass ich wirklich die Füße spüre, nicht schnell laufe, bewusst langsam laufe, wirklich mal den Atem und die Aufmerksamkeit in meine Füße bringe und mal spüre die Steine unter meinen Füßen. Barfuß laufe zum Beispiel auch mal im Frühling oder Sommer und dann aber bewusst wahrnehmen. Nicht wieder um irgendwo hinzukommen, sondern einfach mal so, um diese Erfahrung mal zu machen, wie die Kinder das ja so ausprobieren. Ne?
Und das Ganze eben im Flow, oder? Also das habe ich gerade so ein bisschen auch rausgehört. Also wo du sagst, man muss doch mal hören, was ist denn dran? Also ich sag mal, das Patriarchische hat ja auch viel mit Disziplin, viel mit,
richtig,
mit, was ich vorhin mal sagte, Stundenplan, auch in der Spiritualität. Da gibt es ja dann auch irgendwie die ganze Stundenplan voll mit Techniken und Praktiken und das muss dann und dann und die und dem Zeitpunkt passieren. Und im weiblichen Kontext jetzt eher zu gucken, was ist eigentlich dran? Ist es jetzt dran, weiß ich nicht, zu meditieren? Ist es jetzt dran, mich an den Baum zu lehnen? Ist es jetzt dran, Sport zu machen, Sex zu haben oder irgendwas anderes?
Ja. Ja, und das geht ja natürlich, dieses wirklich Spüren, was dran ist. Das kommt mehr aus dem Körper, das Fühlen, das Spüren, das Wahrnehmen. Wenn ich in meinem Kopf bin, kann ich das ja nicht wahrnehmen. Ja? Das setzt voraus, dass ich wirklich meine Aufmerksamkeit, meinen Atem in den Körper hineinbringe und fühle, was geht so von meinem Herzen aus, wo geht es hin, was zieht mich an, was ist jetzt so dran. Ja? Das ist der Flow, von dem ja auch viel gesprochen wird und Trainings angeboten wird, damit der Mensch das wieder lernt, seiner Intuition zu folgen sozusagen.
Ja, das ist ja ganz wichtig. Ja.
Mein Vater war das also noch vollkommen normal, er war also Landwirt und hat nur den Finger in die Luft gehalten, wusste ja von wo der Wind kommt, ob ich jetzt die Kniestrümpfe schon anziehen kann oder nicht. Oder er fühlte, wann der Regen kommt. Jetzt ist es also dran, dass wir also alles irgendwie, alle Kräfte zusammenbringen und los geht's, um das Heu noch trocken ins Haus zu bekommen. Da war diese Verbundenheit zu den Elementen, das alles ist uns ja verloren gegangen, größtenteils. Können wir aber wieder entwickeln.
Aber ist ja auch interessant, da muss die Gesellschaft ja nun auch ein bisschen sich anpassen, weil die Gesellschaft ist ja sehr auf Stundenplan dran und auf Disziplin im gewissen Sinne. Und da ist ja auch viel, ich sag mal, so ein bisschen Scham mit verbunden vielleicht, wenn ich jetzt das tue, was ich jetzt gerade denke, was dran ist. Also das ist ja, also ich kenne das so bei mir so ein bisschen, vielleicht ist das auch nur eine Neurose, die ich persönlich habe, aber so dieses Gefühl zu haben, ja, ich darf doch jetzt nicht das machen, wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich muss doch auf meine Leute Rücksicht nehmen um mich rum und ist das denn überhaupt richtig, muss ich nicht erst meine Arbeit machen, bevor ich mich jetzt eine halbe Stunde in die Sonne lege, sage ich jetzt mal als Beispiel, ist ja auch was, wo auch die Gesellschaft insgesamt sich verändern müsste und sogar kann und ist sogar gut. Vielleicht, oder?
Ja, wenn du selbstständig bist, dann kannst du immer mal dir erlauben, irgendeine halbe Stunde in die Sonne zu legen. Bist du angestellt und hast ein Schiff über dir und du legst dich jetzt, weil gerade so ein Impuls da ist, noch kurz auf den Liegestuhl, kann es ja bedeuten, dass du eine Kündigung kriegst. Also man soll auch nicht unklug sein bei dem Ganzen. Na, also das geht jetzt wieder, ne? Dinge einfach so zu tun, die also in dieses, da wo ich eingebunden bin, nun wirklich zu auffällig sind, ist ja auch wieder unklug. Wichtig ist, dass der Mensch auch spürt, wo ist das auch möglich und wie werde ich da, wo werde ich auch aufgenommen, wo kann ich sein damit. Ne?
Ist ja auch Teil der Intuition dann, oder?
So, natürlich ist es Teil der Intuition. Und das andere sind ja Konditionierungen, die nicht auf die Spur kommen kann, wenn also so ein Gedanke wieder kommt. Ne? Das ist auch Bewusstseinsarbeit. Aha, ist es eigentlich die Wahrheit, dass ich jetzt keine Zeit für mich habe? Ist das die Wahrheit, dass ich jetzt also nochmal 3 Stunden ackern muss und über meine Grenzen gehe oder nochmal ein bisschen Kaffee wieder trinke und Zigaretten rauche, damit ich die Power habe? Ist das wirklich so sinnvoll, mich so auszuräubern? Kann man sich fragen. Ja, man kann sich selber fragen und dann sagen, nee. Also das mache ich jetzt nicht. Also ich sorge jetzt mal ein bisschen für mich und mache mal einen Spaziergang zum Beispiel.
Und da hilft dann vielleicht auch wieder das Dunkelretreat, um zu erkennen, meine Konditionierung.
Ja, Dunkelretreat ist für Menschen, die wirklich auch in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren und die mal schon lange Zeit also Meditationspraxis haben. Und das ist jetzt nicht so für jedermann, ne, würde ich mal sagen. Also das setzt schon einiges voraus, dass man sich selbst aushalten kann. Die meisten können sich ja noch nicht mal eine halbe Stunde aushalten. Da wird sich berieselt von oben bis unten. So, das setzt es schon voraus, ne? Dass da eine gewisse Ebene da sein muss. Der Selbstreflexion, dass man sich selbst aushalten kann, dass man ein Interesse hat, also überhaupt nach sich zu erfahren, was ist hinter meinen Gedanken, hinter den Gefühlen, hinter meiner Geschichte, gibt es da noch etwas? Das kommt aus der Sehnsucht der Seele.
Das kommt dann?
Das kommt, wenn es soweit ist.
Wenn es soweit ist,
genau. Ja, genau. Ja. Wer bin ich eigentlich wirklich? Warum bin ich hier? Solche Fragen kommen dann. Ne?
Ja,
immer mehr Menschen, immer mehr junge Menschen, Männer wie Frauen kommen da und wählen das auch, für sich zu sein. Manche sagen, es ist ein Reset, einfach mal wieder zurückzufinden in so eine Stille, in eine Ruhe. Sich zu erneuern, genau. Was wir natürlich auch in der Natur können. Wir können uns auch an einen Baum setzen, wir können auch eine Auszeit wählen. Die Erneuerung ist wichtig. Viele können sich gar nicht mehr erneuern. Sind nicht mehr, haben keinen Raum mehr, diese Erneuerung. Die Erneuerung ist ja in der Natur auch der Frühling, aber das setzt voraus, die Säfte, dass die aufsteigen von unten nach oben und nicht so, dass ich also von oben immer noch was reinschmeiße, ja, und das Letzte aus mir heraushole.
Ja.
Dann kollabiert irgendwann das System, das ist das Patriarchale, das kollabiert dann irgendwann.
Weil es dann fällt in sich. Genau. Weil es eben nicht diesen Zyklus macht, sondern
richtig.
Es wird immer nur nach oben.
Ganz
nach
genau,
oben,
nach oben, nach oben.
Und
noch mehr, noch höher, nach höher, genau. Nach höher. Das haben wir ja zum Teil auch bei den ganzen Menschen, die also in der Öffentlichkeit mit ihrer Musik oder sonst was stehen, die dann, da wird dann so viel erwartet oder im Sport, dass dann also mit Substanzen unterstützt wird und sich ausräubern und ihre eigene Lebenskraft vergeuden für eine Erwartung, die das Kollektiv an sie hat, ja? Oder auch für Geld.
Wenn ich mich jetzt erneuern möchte und bei dir vielleicht beanklopfen möchte, was mache ich da als Hörer oder Hörerin? Wo gehe ich da hin? Gibt es eine Website? Gibt's, also wenn jemand jetzt mit dir arbeiten möchte, was macht die Person?
Wenn jemand bei mir arbeiten möchte, mittlerweile ist es so, dass ich auch vermittle, ich höre dann, also ob das jetzt per Telefon kommt oder per Mail, dann spüre ich so rein, passt das, dass wir vielleicht miteinander sprechen? Dann während des Sprechens kann ich spüren, was die Person braucht. Also manchmal vermittle ich auch weiter oder es gibt auch Einzelsitzungen oder oft vermittle ich auch weiter, weil so viele Anfragen kommen, dass ich das selber so nicht alles bewerkstelligen kann, dass ich nicht persönlich auf jede therapeutisch eingehen kann. Aber mittlerweile habe ich ein großes Netzwerk und da gibt es immer wieder Empfehlungen, die ich dann ausspreche. Einzelberatungen, Kurzberatungen, wo sie Impulse bekommen und diese Impulse dann auch anwenden und umsetzen können. Oder auch, wer einen Impuls verspürt und eine Sehnsucht spürt nach einer Auszeit, zum Beispiel in der Dunkelheit, da gibt es noch Kapazität.
Und das ist
www.naturtherapie-rituale.de.
Genau, da machen wir natürlich wie immer einen Link in die Shownotes, damit das auch jeder lesen kann. Kann man gleich drauf drücken, dann landet man da. Und ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, was ich jetzt, wie gesagt, für mich ist das ein relativ neues Thema, hatte ich, glaube ich, anfangs auch gesagt, deswegen merke ich auch immer so, ja, ich bin da noch nicht firm drin, vielleicht habe ich irgendwas total Wichtiges gar nicht angesprochen, wo du sagst, ja, also wenn wir über Matriarchat und Patriarchat reden, gehört aber das und das auch dazu, oder hast du das Gefühl, wir haben, sagen wir mal, so einen groben Abriss, ich meine, man kann ja immer in die Tiefe gehen, aber, oder haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das müsste schon noch erwähnt werden?
Ja, das, was ich sagen möchte, ist, dass männlich und weiblich zusammenfließt. Dass es darum geht, dass diese beiden Flüsse zusammenkommen und dass sie sich ergänzen, dass sie sich inspirieren. Und wenn diese Kräfte in uns, in jedem Einzelnen sozusagen, also wirklich erwachen, spricht man ja auch von einer heiligen Hochzeit. Das heißt nichts anderes als das Erwachen. Und das sehe ich so als das Hauptthema des männlich-weiblichen.
Ja.
Genau, bei der Frau wie bei dem Mann, ja. Und wach werden und aufwachen ist etwas Wunderbares. Zu erkennen, dass wir keine isolierten Wesen sind und wir auch nicht in der Opferrolle oder Täterrolle gefangen sein müssen, sondern staunen können und wach sind und die Schönheit der Erde sehen und das Leben sich uns enthüllt und nicht, dass wir dem Leben ständig unseren Stempel aufdrücken müssen.
Das war jetzt ein super interessantes Gespräch, muss ich wirklich sagen. Und wie war es für dich? Ich meine, du warst ja dabei.
Ja, es war ganz toll, weil ich meine, es war jetzt ja auch mal anders. Also beim letzten Mal hat sie uns ja sogar auch besucht. Das war ja auch noch, ich meine, da gab es natürlich schon Skype und so, aber das, da haben wir uns ja auch noch, wir versuchen ja möglichst mit den Menschen direkt zu reden, ja, nicht nur über Zoom. Aber das ist natürlich oft nicht möglich, weil die Distanzen zu weit sind. Und das ist auch schon 4-5 Stunden Autofahrt gewesen von hier, aber dadurch, dass eben Andrea jetzt auch den Film über sie machen wollte, sind wir natürlich hingefahren und das war schon nochmal was ganz Tolles, eine tolle Erfahrung, weil sie lebt wirklich ganz toll. Das ist so ein kleines Dorf, wirklich in der Lüneburger Heide. Auch, was sie so erzählt hat, auch ein sehr interessanter Bewohner, also ganz so ein bisschen skurril. Man könnte fast sagen, man könnte so eine Art, weiß ich nicht, Picket Fences, Twin Peaks, lustige Version davon da drehen. Und sie hat viele Storys erzählt und ja, wie man in dem Film von Andrea dann auch sehen kann, sind wir dann auch nach dem Gespräch in einen nahegelegenen Wald gefahren, wo es so eine Ritualstelle gibt mit so drei umgestürzten Bäumen, was wirklich ganz großartig ist. Und ja, das guckt euch am besten selber an und haben natürlich auch außerhalb dieses Gesprächs ganz, ganz viel mit Gertrud gesprochen. Das ist schon wirklich eine beeindruckende Frau und ja, ich bin total froh, dass wir jetzt dieses Gespräch hatten und ich bin mir auch sicher, wir werden da noch dran anknüpfen irgendwann in der Zukunft. Aber wie gesagt, ich glaube, das war jetzt schon mein erster guter Einstieg in dieses ganze Thema. Also ich persönlich möchte ja auch in Zukunft noch mehr über die Matriarchal-Spiritualität sprechen, weil so nachdem ich jetzt doch ja die letzten 20 Jahre in patriarchalen Kontext unterwegs war und der ja, wie unsere Hörer wissen, bei mir doch, sagen wir mal, etwas in die Hose gegangen ist, ist es jetzt zwar nicht so, dass ich jetzt unbedingt nach was anderem suche, aber ich gucke mir natürlich jetzt auch mal diesen ganz anderen Ansatz an. Und ich hoffe, dass euch Hörern und Hörerinnen jetzt so ein kleiner Einblick gestattet wurde, was das eigentlich ist, ne, und was auch der Gegensatz oder der Unterschied zur patriarchalischen oder patriarchischen Spiritualität ist. Auch da, glaube ich, werden wir nochmal mit anderen Gästen drüber sprechen, weil ich denke, das hat ja ganz große Bedeutung für unsere Kultur, ne? Denn eigentlich sind alle großen Religionen, alle spirituellen Strömungen der letzten 5.000-6.000 Jahre im Grunde genommen patriarchisch, mit wenigen Ausnahmen, natürlich vor allen Dingen aus den indigenen Bereichen, auch Nordamerikas und so, da hat man noch viel mehr diese Naturverbundenheit. Und was hat das eigentlich gemacht mit der Menschheit, dass es sozusagen diesen Switch irgendwann mal gab und könnte eventuell, sage ich mal, eine etwas größere Zuwendung zur matriarchischen Spiritualität helfen, auch das ein oder andere Problem zu lösen? Das sind so Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, in Zukunft auch nochmal mit anderen Gästen beschäftigen wollen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt mal so ein ganz erster Taster war.
Ja. Es war sehr umfangreich und ja, da ist super viel, woran man anknüpfen kann. Und ja, also es war ein tolles Gespräch.
Genau. Ja, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Und wenn dem so ist, dann seid doch so lieb und gebt uns eine gute Bewertung bei iTunes oder vielleicht unterstützt ihr uns auch bei Patreon mit ein paar Euros. Was uns auch sehr helfen würde, ist natürlich, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von unserem Podcast erzählt. Denn vielleicht interessiert sich der ein oder andere ja auch für einige unserer Themen, wahrscheinlich nicht für alles. Wir sind ja so ein bisschen eklektisch, versuchen so ein bisschen all over the place zu sein. Aber das würde uns total helfen. Ihr könnt uns wie immer Feedback und Fragen, Lob, Kritik etc. schicken auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite, per E-Mail, per Twitter, Instagram sind wir ja inzwischen auch, VWFNOM. Und die Links zu all den Sachen, also zu dem Film, zu dem Buch, zu der Website von Gertrud und so weiter, findet ihr in den Shownotes. Und beim nächsten Mal, können wir auch schon verraten, geht es um ein komplett anderes Thema, nämlich um KI, da müssen wir jetzt auch mal drüber reden, nachdem jetzt die ganze Welt seit Monaten über nichts anderes spricht, kommen wir jetzt auch endlich daher. Wir haben mit unserem guten alten Kollegen Professor Dr. Oliver Zöllner unter auch schon mal über KI gesprochen. Der auch schon zweimal bei uns war, ja, uns fällt auch nichts Neues mehr ein. Was soll man denn sagen?
Ein Dauerbrenner.
Ja, wir sind halt, ne, aber trotzdem, wir haben uns gedacht, diese ganze KI-Debatte, wen fragen wir denn da am besten? Und da ist der Professor Otz natürlich der beste Partner, weil er ist ja auch der Leiter des Instituts für digitale Ethik, und um digitale Ethik geht es natürlich in der KI-Debatte ja ganz besonders. Deswegen hoffen wir, dass ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid, wenn dann der erste Teil unseres sehr, sehr ausführlichen Gesprächs mit Professor Zöllner online geht zu dem Thema. Also,
zu dem Thema, was sie schon immer über KI wissen wollten, aber sich nie getraut
haben. ChatGPT nicht zu fragen gewagt haben, so ungefähr. Genau. Ja. Wunderbar, ja. Alles klar. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.
Tschüss.